SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und heute wird es in der Sendung unter anderem um Sklavenhaltung, Pilzzucht, Säureattacken, sexhungrige Königinnen sowie ihre hart arbeitenden Töchter gehen. Also genau um Ameisen. Die gab es schon zur Zeit der Dinosaurier. 13.000 Arten von ihnen leben heute auf der Welt. Und welche erstaunlichen Überlebenstechniken und Sozialkompetenzen sie entwickelt haben, das weiß sehr genau Susanne Feuzig. Sie ist Professorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und erforscht die faszinierenden Tierchen dort im Labor, genauso wie im deutschen Wald oder im brasilianischen Dschungel. Willkommen bei Tandem, Frau Professor Feuzig.
Ja, guten Abend. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Sie haben über Ihr Spezialgebiet ein Buch geschrieben, das auch Nicht-Biologen einen Einblick in diese wilde Welt der Ameisen gibt. Titel: Weltmacht auf sechs Beinen, das verborgene Leben der Ameisen. So ein Titel soll neugierig machen, klar, aber Weltmacht ist schon ein starkes Wort. Warum passt das?
Das passt, weil Ameisen eigentlich überall auf der Welt vorkommen und zumindest unter den wirbellosen Tieren wirklich sehr wichtig sind. Das heißt, die kontrollieren die Population von vielen anderen Insekten und haben auch an Biomasse, haben die sozialen Insekten zum Beispiel im Regenwald häufig eine größere Biomasse, als das die Wirbeltiere haben. Also die sind vielleicht für uns so ein bisschen unsichtbar, weil die Nester ja auch zum größten Teil unter dem Boden sind. Aber wenn das an Bedeutung, ökologischer Bedeutung geht, dann ist das ganz, ganz wichtig.
SWR2 Tandem mit Susanne Feuzig. Sie ist Ameisenforscherin und hat ein faszinierendes Buch über Ameisen geschrieben, Weltmacht auf sechs Beinen. Ihr Blick auf die Ameisen, Frau Feuzig, ist der einer Evolutionsbiologin. Was also erforschen Sie genau?
Ja, uns interessiert, wie diese komplexen Sozialverhaltensweisen von Ameisen entstanden sind. Eine spannende Frage ist bei Ameisen immer, warum kann es sein, dass Tiere ihre eigene Fortpflanzung aufgeben, um ihrer Mutter oder Verwandten zu helfen? Das machen ja die Arbeiterinnen, die sind in den meisten Arten steril, das heißt, sie haben keine eigenen Nachkommen. Und trotzdem, es werden ihre Eigenschaften, diese der Arbeiterinnen-Eigenschaften, weitergegeben über ihre Mutter. Und das ist evolutiv nicht so einfach zu erklären. Und wie ein so selbstloses Verhalten entstehen kann, ist eine sehr spannende Frage, die wir Forscher jetzt zum größten Teil auch schon gelöst haben. Aber das sind immer noch Punkte, die wir klären können.
Vielleicht klären wir zuerst mal ein paar Basics. Sie sind schon eingestiegen, also weil wir wissen ja alle, dass Ameisen leben in Staaten oder in Kolonien zusammen. Sie können einen kneifen, sie können das Mehrfache ihres eigenen Körpergewichts stemmen. Man wird sie schwer wieder los, wenn sie die eigene Speisekammer erstmal gefunden haben. Aber dann hört es auch schon auf. Diese Arbeiterinnen, die wir so sehen, sind es, ne? Die Ameisen, die wir so sehen, das sind ja alles Arbeiterinnen. Ja. Und zwar die schon etwas älteren. Wie sieht das Leben dieser Arbeiterinnen aus?
Sie haben schon erwähnt, also alle Ameisen leben sozial, also immer in Gruppen. Es gibt keine alleine lebende Ameisen. Und eine Ameise wird als Ei geboren sozusagen, gelegt von der Königin in einem Nest. Aus dem Ei entwickelt sich eine Larve, die sieht gar nicht aus wie eine erwachsene Ameise. Die sieht eher aus wie so ein kleines Würmchen. Und die wird versorgt von den Arbeiterinnen. Die wird gefüttert und großgezogen. Die wird auch beschützt gegenüber Krankheitserregern. Und aus dieser Larve entwickelt sich eine Puppe. So ähnlich wie wir das beim Schmetterling oder beim Käfer auch haben. Wir haben hier holometabole Insekten, welche die eine vollständige Umwandlung durchmachen. Das heißt, das erwachsene Tier sieht der Larve gar nicht ähnlich. Und dann schlüpft die Arbeiterin und die Arbeiterin wird am Anfang Tätigkeiten im Nest erledigen. Also sie wird sich um die Brut kümmern, sie wird sich um die Königin kümmern. Und je älter das Tier wird, desto mehr wird es für Außeneinsätze eingesetzt. Also ganz am Ende des Lebens der Arbeiterin wird sie nach außen geschickt, um Nahrung zu suchen und auch teilweise in Territorialstreitigkeiten, also in Kriege sozusagen mit anderen Staaten. Warum machen die Tiere das? Die machen das deshalb, weil jedes Tier hat eine bestimmte Lebensspanne und für die Kolonie ist es natürlich am effektivsten, wenn die risikoreichsten Tätigkeiten am Ende kommen, weil dann hat das Tier sozusagen schon viel Arbeit für das Nest erledigt. Und nach draußen gehen, auf Nahrungssuche gehen, ist immer mit sehr vielen Risiken verbunden. Da können Räuber die Ameisen fressen, der nächste Vogel kann vorbeikommen oder sie können Krankheitserreger aufschnappen draußen oder sie können einfach verdursten oder vertrocknen, wenn die das Nest nicht wieder zurückfinden.
Und dieses Kümmern um die Brut und um die Königin, was Sie erwähnt haben, am Anfang des Arbeiterinnenlebens, vielleicht ganz kurz, was ist das Kümmern, was machen die da?
Gut, also die Larven sind völlig abhängig von den Arbeiterinnen, das heißt, die müssen gefüttert werden, das nennen wir Trophallaxis, das ist eine Mund-zu-Mund-Fütterung. Sie entfernen Pilzsporen oder andere Bakterien auf der Haut von den Larven, dass die nicht erkranken, dasselbe machen sie auch mit der Königin, auch die wird Mund zu Mund gefüttert. Natürlich müssen die Arbeiterinnen auch das Nest bauen, müssen die Nestkammer sauber halten. Also sehr viel ist wirklich auch Hygiene, weil natürlich Ameisen, so ähnlich wie wir Menschen in Großstädten, sehr dicht aufeinander leben. Und das ist natürlich für Krankheitserreger, ob es jetzt Viren, Bakterien oder Pilze sind, ein ideales Habitat. Und wenn die Ameisen sich nicht kümmern, dann würden die auch ganz schnell an diesen Krankheiten sterben. Aber die haben da ein ganzes System aufgebaut der Gesundheitsversorgung, inklusive Quarantäne, inklusive Impfungen, um eben die Gesundheit ihrer Kolonie aufrechtzuerhalten.
Und Antibiotika entwickeln sie auch, da kommen wir später noch drauf. Wir sprechen die ganze Zeit jetzt von Weibchen. Wo sind die Männer?
In der Tat, was wir draußen sehen, das sind alles weibliche Tiere. Die Ameisenmännchen werden einmal im Jahr schlüpfen die. Die Larvalzeit, also so lange wie sie sich entwickeln, dauert auch häufig wenige Wochen bis wenige Monate. Und wenn die Männchen schlüpfen, dann haben die eigentlich nur eines im Sinn, das ist auf einen Hochzeitsflug zu gehen, um die Königin zu begatten.
Das heißt, die haben Flügel?
Die haben Flügel. Und die Königin normalerweise am Anfang ihres Lebens auch. Das heißt, Männchen und Weibchen gehen auf den Hochzeitflug. Warum auf den Hochzeitflug? Damit sich Männchen und Weibchen von unterschiedlichen Kolonien treffen und es nicht zur Inzucht kommt. Und dann paaren sich die Männchen mit den Königinnen. In den allermeisten Fällen paaren sich Königinnen nur einmal, bei manchen Arten mehrfach, aber immer nur auf einem Hochzeitflug. Und nach diesem Hochzeitflug sterben die Männchen und werden teilweise von den Arbeiterinnen wieder eingetragen und verfüttert, sozusagen recycelt. Und die Königinnen suchen sich eine Nistgelegenheit, ein Loch im Boden, werfen die Flügel ab und starten einen neuen Staat, legen die ersten Eier und versorgen die Brut, die ersten Arbeiterinnenbrut selber. Und die Königinnen können sehr, sehr lange leben. Die können bei einigen Arten 20, bei anderen 30, sogar bis zu 40 Jahren, wird spekuliert, können Ameisenköniginnen leben. Das ist extrem lang für so ein kleines Insekt. Während Arbeiterinnen meistens nur wenige Wochen bis wenige Monate, bei einigen Arten auch 1-2 Jahre alt werden können.
Wie wird man Königin?
Das ist nicht genetisch festgelegt. Das ist bei den allermeisten Arten so, dass es durch die Ernährung oder die Temperatur ist. Also man kennt das vielleicht von der Honigbiene, dass die Larven, die zu Königin werden, dieses Gelée Royale, dieses königliche Spezialfutter bekommen. Und so ist es auch bei den Ameisen, dass die Königin mehr und bessere Qualität an Futter bekommen. Manchmal ist es so, dass Larven überwintern müssen und die können dann zur Königin werden, während Arbeiterinnenlarven sich nur im Sommer oder in der Sommersaison entwickeln können. Und ganz selten kommt es vor, dass tatsächlich genetische Faktoren eingreifen. Muss ich das so vorstellen, dass je nachdem, welches Futter ein Tier bekommt als Larve, bestimmte Gene angeschaltet werden. Und es gibt sozusagen in dem Genpool ein Entwicklungsmuster hin zur Arbeiterin und ein Entwicklungsmuster hin zur Königin. Und im Prinzip eigentlich auch noch eins zu dem Männchen. Männchen entstehen aus unbefruchteten Eiern. Also wenn die Königin zu dem Ei kein Spermien aus der Spermientasche gibt, dann bleibt das Ei unbefruchtet und entwickelt sich zu einem männlichen Tier.
Dieser ganze Staat oder diese Kolonie, dieses soziale Zusammenleben eben, das erfordert ja viel Kommunikation. Wie machen das die Ameisen?
Ameisen sind Meister in der chemischen Kommunikation. Also das sind im Prinzip, die Tiere sind kleine Chemiefabriken. Die können so bis zu 50, 60 verschiedene Drüsen haben. Zumindest sind so viele bei Ameisen beschrieben worden. Und in diesen Drüsen werden komplexe chemische Substanzen hergestellt, mit denen sie Botschaften austauschen können. Damit können sie zum Beispiel Nestgenossen rekrutieren zu Futterquellen. Häufig verwenden sie dann sogar verschiedene Spursignale, können zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine ganz aktuelle Spur, die dann zwar schnell evaporiert, aber die Tiere, die dann rausgehen, wissen, okay, wenn ich der Spur folge, dann ist hochwahrscheinlich hier Nahrung. Sie haben auch Alarmsignale, die sie weitergeben können. Und auf ihrer Haut, die wir bei Ameisen Cuticula nennen, die ist ja so ein Außenskelett, die ist ja verhärtet, ist eine Wachsschicht. Und diese Wachsschicht enthält kutikuläre Kohlenwasserstoffe. Und diese sind sehr komplex. Und dieses chemische Profil erlaubt den Ameisen zu erkennen, du gehörst zu meiner Kolonie, du bist meine Schwester, du bist die Königin, du bist eine Nahrungssucherin oder du bist eine Brutpflegerin, du bist eine Soldatin oder die Königin ist noch sehr fruchtbar oder die Königin ist nicht mal so fruchtbar, weil sie vielleicht alt wird. Das heißt, damit können die schon sehr komplexe Botschaften austauschen und damit diesen Staat regulieren, weil es gibt hier Ameisenarten, die bis zu mehrere Millionen von Tieren in einer Kolonie enthalten. Und das muss natürlich organisiert werden.
Sie hören SWR 2 Tandem und wir sprechen mit Susanne Feuzig, Professorin an der Uni Mainz, über ihr Spezialgebiet, über Ameisen. Haben Sie eine Lieblingsameisenart, Frau Feuzig?
Ja, wahrscheinlich schon. Also meine Temnothorax americanus, das ist eine sklavenhaltende Ameise, da arbeite ich jetzt über 20 Jahre dran. Ich denke, das ist so eine, an der sehr mein Herz hängt. Und eine andere ist eine einheimische, auch eine Temnothorax-Art, Temnothorax nilanderi, die mit dem Bandwurm parasitiert ist. Und da gucken wir an, wie der Bandwurm das Verhalten von der Ameise und auch die Lebenserwartung manipuliert. Das ist auch so eine Ameise, an der habe ich schon mit in der Doktorarbeit oder mit der Diplomarbeit schon mitgearbeitet. Da hängt mein Herz auch dran.
Diese Sklavenhalter, wen halten die als Sklaven?
Andere Ameisenarten. Sklavenhalter sind total spannend. Die sind seit über 200 Jahren bekannt. Das gibt auch wahrscheinlich mehr als 50 Arten. Und das ist auch mehrfach in der Evolution entstanden. Sklavenhalter haben die Fähigkeit verloren, sich selber zu versorgen. Also man kann einen Sklavenhalter mit Futter hinsetzen und er stirbt, weil er erwartet ist, gefüttert zu werden. Und zwar vom Sklaven. Eine Sklave ist ein Tier einer anderen Ameisenart. Und zwar ist es so, wenn die Sklavenhalterkönigin den Hochzeitsflug machen, dann paaren die sich und gründen dann nicht alleine ein Nest, sondern gehen in ein Nest einer anderen Art rein, bringen da die Königin um oder vertreiben sie und auch die Arbeiterin und übernehmen die Brut. Und wenn die ersten Arbeiterinnen dann schlüpfen, dann lernen sie den Geruch dieser Sklavenhalterkönigin und denken, okay, das wird dann wohl unsere Mutter sein. Und fangen an, ganz normal ihre Tätigkeiten wie auch sonst zu machen, die Brut zu versorgen. Und im nächsten Jahr schlüpfen dann die ersten sklavenhaltenden Arbeiterinnen. Und die, wie ich schon erwähnt habe, sind nicht in der Lage, sich selber zu versorgen. Die sind eigentlich nur da für eine Aufgabe. Und das ist, weitere Sklaven zu besorgen. Und die gehen dann im Sommer, wenn es warm ist, auf Raubzug. Und die verlassen das Nest in so einer Raubzugskolonne, suchen in der Umgebung nach neuen Kolonien der Wirtsart und attackieren die, greifen die an in einem sehr aggressiven Raubzug und stehlen denen die Arbeiterinnen Larven und Puppen und tragen die nach Hause. Und wenn die dann wieder schlüpfen, sind es dann wieder neue Sklaven. Auf die Weise kann in einem Sklavenhalternest die Arbeiterin von ganz verschiedenen benachbarten Nestern arbeiten. Und die arbeiten natürlich nicht für ihre eigene Mutter oder ihre eigenen Schwester, sondern für eine völlig unverwandte Kolonie, eben von einem Sklavenhalterart. Und das führt dazu, dass die versuchen, sich natürlich gegen diese Raubzüge zu wehren. Und das führt zu einem, wir nennen das ein evolutionäres Wettrüsten. Das heißt, der Sklavenhalter versucht immer besser zu werden in der Ausbeutung, in der Manipulation. Und der Wirt versucht, diese Raubzüge abzuwehren. Und teilweise konnten wir auch zeigen, dass es zu Sklavenrebellionen kommt. Dass also die Sklaven irgendwie merken, da ist doch irgendwas faul. Und dann die Nachkommen der Sklavenhalter, die Sklavenhalterpuppen attackieren und umbringen.
Wahnsinn. Also es ist nicht sehr sympathisch, aber man hat das Gefühl, die sind mit uns auch ein bisschen verwandt, die Ameisen.
Na, immer wenn jemand selbstloses Verhalten zeigt oder Sozialverhalten zeigt, versucht natürlich jemand anders, dieses selbstlose Verhalten sozusagen umzulenken und auszunutzen. Mhm. Und das führt dann eben zu einem Wettstreit. Und das ist einfach spannend, finde ich.
Als Popstars unter den Ameisen bezeichnen sie in ihrem Buch die Blattschneiderameisen. Ich meine, wer mal in den Tropen war, kennt die vielleicht, diese Karawanen von grünen Blättchen und Halmen, die durch den Dschungel geschleppt werden. Und sie sagen nun, diese Ameisen betreiben Landwirtschaft. Inwiefern?
Genau, also die Blattschneiderameisen, die kommen in Südamerika vor und die interagieren mit diesen Pilzen, die sie in ihren Nestern züchten, seit ungefähr 50 Millionen Jahren, also auch schon sehr lange. Und das haben sie immer weiter perfektioniert und mittlerweile können diese Blattschneiderameisen nicht mehr ohne ihren Nutzpilz und der Pilz kann nicht mehr ohne die Ameise. Die Ameise ernähren sich und auch ihre Larven ausschließlich von Fruchtkörpern oder von Körperchen, die dieser Pilz erzeugt. Und die Ameisen züchten den Pilz in unterirdischen Nestern und dazu tragen sie das Pflanzenmaterial ein. Also die gehen nach draußen, ernten Blattstückchen von Bäumen, tragen das ein, zerkleinern das, düngen das auch noch ein wenig und darauf wächst dann dieser Pilz. Und der Pilz braucht eine bestimmte Temperatur, sie müssen im Nest dafür sorgen, dass CO2, Kohlendioxid abgeleitet wird, Sauerstoff zugeleitet wird. Sie haben auch spezielle Anpassungen entwickelt, dass der Pilz nicht von Schadpilzen, also von Unkräutern oder Unkrautpilzen vernichtet wird. Zum Beispiel gibt es da einen Unkrautpilz, der heißt Excavopsis. Und die Ameisen tragen auf ihrer Cuticula, auf ihrer Haut, ein Bakterium, das sie selber versorgen durch Drüsensekrete. Und dieses Bakterium produziert jetzt ein gezieltes Antifungizid, eine Substanz, die diesen Schadpilz tötet, aber den eigenen Pilz auf Leben lässt. Das heißt, die Ameisen haben nicht nur so eine Art Gewächshäuser entwickelt, unterirdisch, für ihren Pilz, sondern sie betreiben auch noch noch Pilzschutz, wie wir Pflanzenschutzmittel verwenden, um unsere Nutzpflanzen eben gesund zu erhalten. Und also wie gesagt, das ist eine vollständige Anpassung. Das heißt, die beiden können nicht mehr ohne einander. Und wenn eine Jungkönigin, der Blattschneider, ausfliegt, dann hat die eine kleine Tasche unter ihrem Kopf. Und in dieser kleinen Tasche nimmt sie etwas Pilzmyzel mit, um in ihrem neuen Nest ihre eigene Pilzzucht aufzubauen.
Wie intelligent muss ein Tier sein, das solche Sachen auf die Reihe kriegt? Oder wird da nur ein Programm abgespult? Das ist ja schon beeindruckend.
Also sicherlich ist diese, wenn man das als Landwirtschaft bezeichnet, bei den Blattschneiderameisen ganz anders entstanden als bei Menschen. Die Blattschneiderameisen haben sicherlich nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht besser wäre, wenn sie das oder dies tun würden. Das heißt, es ist schon so, dass es Mutationen gab, die dazu führten, dass sich die Verhaltensweisen veränderten. Und je besser die Tiere ihren Pilz züchten konnten, desto mehr Königinnen wurden produziert, desto mehr Männchen wurde produziert und desto mehr haben sich das ausgebreitet. Also es ging nicht über so eine Art kognitive Weise, wie das bei Menschen passiert ist. Aber Ameisen sind auch nicht dumm. Also man hat schon sehr wohl zeigen können, dass Ameisen lernen können, auch bestimmte Mengen zu unterscheiden. Also insofern, und wie gesagt, das sind nicht kleine Roboter. Jedes Tier nimmt Erfahrung auf, kann sein Verhalten adaptiv anpassen. Das auch nicht. Aber sicherlich ist es auf eine ganz andere Weise entstanden wie bei uns Menschen.
Und schon Jahrtausende, bevor wir das Penicillin entdeckt haben, verstanden Ameisen was von Antibiotika.
Ja, also natürlich versuchen Ameisen auch Bakterien, die in ihren Nestern sich entwickeln oder in ihren Kolonien abzutöten. Man hat zum Beispiel feststellen können, dass unsere Waldameisen Harze eintragen und diese Harze haben antibakterielle Fähigkeiten und sie verteilen diese Harze im Nest sogar prophylaktisch, um zu verhindern, dass Bakterien überhand nehmen und sich ausbreiten. Also ja, sie betreiben einen komplexen Krankheitsschutz sozusagen.
Warum leben eigentlich, Sie haben vorher schon von Millionen in einer Kolonie gesprochen, warum leben bei manchen Arten so viele Tiere zusammen und bei manchen sind es nur ein paar Dutzend?
Ja, das kommt ganz auf die Nische an, auf die Lebensweise, wie diese Art sozusagen am erfolgreichsten ist. Wir haben bei uns einheimisch sehr, sehr viele Arten, wo eine ganze Kolonie in eine Eichel passt. Das sind auch nicht ursprüngliche Ameisenarten, sondern das sind weiterentwickelte Arten. Aber die haben festgestellt, es gibt auch einen Lebensraum für Ameisen, wo nur 30, 40 Tiere, die auch nur so 2-3 Millimeter lang sind, in eine Eichel passen. Dafür gibt es dann so sehr, sehr viele Kolonien davon. Es gibt andere Arten, wo zum Beispiel, wenn man sehr, sehr gut auf Nestgenossinnen rekrutieren kann, dann kann man auch über große Flächengebiete ausbeuten und dann kann man auch eine hohe Volksstärke entwickeln. Treiberameisen zum Beispiel in Afrika und Südamerika können Millionen Tiere sein. Die können allerdings dann nicht mal an einem Ort leben, weil die einfach die Ressourcen in dem Gebiet überausbeuten würden. Die würden also alle Insekten, die da leben, sozusagen abfangen und dann wäre nichts mehr da. Das heißt, die müssen immer weiterziehen. Blattschneiderameisen können auch sehr volksstark sein, aber die haben sich ja jetzt sozusagen auf die Pilzzucht verlegt und sammeln dann Blätter ein. Und auch bei uns gibt es eben Ameisen, gerade die großen Waldameisen, die sehr große Staaten machen können, die aber auch ein sehr großes Gebiet nach Nahrung dann durchforsten müssen, um eben den großen Hunger, die dann so ein großes Volk hat, auch decken zu können.
Susanne Feuzig ist unser Gast in SWR 2 Tandem, Professorin an der Uni Mainz und Autorin des sehr unterhaltsamen Buchs Weltmacht auf 6 Beinen, das verborgene Leben der Ameisen. Wo überall auf der Welt haben Sie schon Ameisen beobachtet?
In Deutschland natürlich, in verschiedenen Gebieten. Wir waren in Brasilien schon am Sammeln, in Peru waren wir schon gewesen, viel in den USA, weil meine Sklavenhalter da vorkommen, an der Ostküste von Quebec, also von Kanada, runter bis nach West Virginia, nach Michigan, in der Nähe von Chicago. Wir haben ein Gebiet in der Nähe in Arizona, wo wir Ameisen sammeln, in den Chiricahua Mountains da. Ich war auch schon in Malaysia und habe da Ameisen gesammelt. Also man kommt da schon ein bisschen rum.
Und was tun Sie da ganz konkret?
Das kommt immer auf das Projekt an. Also es gibt Ameisen, wie die kleinen Temnothorax-Ameisen, wo die Kolonie eben in der Eichel passt, die können wir einfach sammeln und können die dann ins Labor verschleppen sozusagen und dort dann beobachten. Und es gibt andere Arten, wie zum Beispiel die Treiberameisen in Malaysia, die haben wir im Feld in der Natur beobachtet, die kann man nicht ins Labor nehmen, die sind einfach zu große Kolonien und die brauchen eben tropische Bedingungen, die könnten wir nicht bei uns durch das Biozentrum wandern lassen.
Aber man kann ja nicht in so einen Ameisenhaufen oder Tunnel oder Stadt reingucken.
Bei den Treiberameisen zum Beispiel, die sind nachtaktiv und die ziehen alle 2-3 Tage um. Und bei den Treiberameisen leben in den Nestern, in diesen Riesenkolonien häufig, man nennt das Gäste, aber das sind eigentlich andere Tiere, die sich an diese Nische Treiberameisennest angepasst haben. Das ist zum Beispiel in Malaysia eine Schnecke, die sich dann von den Äpfeln der Ameisen, die praktisch auf Raubzug gehen, ernähren. Und die müssen immer mitwandern. Und weil die Schnecke so klein ist, hat sie einen Schleim entwickelt, sodass die Ameisen den Schleim fressen und dann die Schnecke mittragen und selber sozusagen immer mit umziehen. Und wir konnten dann eben nachts beobachten, wie so ein Nestumzug ist und wo dann Ameise nach Ameise lief. Und plötzlich lief eine Ameise mit einer Schnecke in den Mundwerkzeugen. Oder es lief eine Spinne, die in den Nestern auch lebte, mit. Oder ganz gegen nach gab es eine Nachhut. Da kamen dann so kleine Kurzflügelkäfer, die sich teilweise sogar räuberisch von der Ameisenbrut ernähren. Darum durften die nicht mit dem normalen Umzug laufen, weil die Ameisen da sehr aggressiv auf die reagieren, weil es ja auch Räuber sind. Das heißt, da sind wir wirklich mit Kopflanken im Wald und beobachten die. Die Tiere, die wir ins Labor nehmen, die können wir dann natürlich in Nester überführen, wo eine Glasplatte oben drauf sind. Und wir können die Tiere individuell markieren und dann wirklich genau beobachten, was jedes Tier tut. Und da stellt man zum Beispiel fest, dass die gar nicht so fleißig sind, wie man immer denkt. Weil die Tiere, die draußen rumlaufen, die leben ja, wie gesagt, sehr gefährlich. Und die sind immer schnell unterwegs. Aber im Nest geht es oft etwas ruhiger zu. Und da kann man dann genauer beobachten, wie zum Beispiel diese Krankheitsabwehr genau funktioniert.
Weltmacht nochmal das Stichwort. Sie sagten auch vorher, es gibt praktisch überall Ameisen. Gibt es wirklich überall Ameisen oder gibt es auch irgendwo keine?
Soweit ich weiß, gibt es keine in Antarktika und es gibt keine in Island. Aber sonst eigentlich überall, ja.
Wie kommen Ameisen mit der Klimakrise klar?
Das kommt drauf an, welche Ameisen. Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt ja, wie gesagt, ich glaube 13.000, 14.000 beschriebene Arten und wahrscheinlich gibt es noch welche, die nicht beschrieben sind. Die höchste Diversität, also die meisten Arten gibt es im tropischen Regenwald. Und das sind Ameisen, die haben eine ganz enge Anpassung an diese Temperaturen und die hohe Feuchte, die in dem Regenwald ist. Also das normalerweise kommen die sehr gut mit 24 bis 28 Grad aus. Wir hatten mal bei uns im Labor in München noch einen Klimaschrank oder Klimakammer Unfall, dass da die Kühlung ausgefallen ist und die Klimakammer ist plötzlich auf über 40 Grad hochgeheizt. Und das Interessante war, dass unsere Ameisen von Malaysia, die an diese Regenwaldtemperaturen angepasst waren, plötzlich alle gestorben sind, während unsere einheimischen Ameisen, die wir auch noch im Winter unter Winterbedingungen gehalten hatten, bei 5 Grad, 42 Grad hat das Ding gar nichts ausgemacht. Das heißt, Ameisen, die in Klimaten leben, wo es saisonale Schwankungen gibt, also Winter und Sommer, die sind häufig besser an Klimawandel angepasst als Ameisen, die es gewöhnt sind, dass sie in ganz engen Temperaturrahmen leben, wie die tropischen Ameisen.
Und wenn Sie kapitulieren, was würde es für ein Ökosystem bedeuten, wenn die Ameisen auf einmal weg sind?
Sicherlich ein Problem. Das Problem ist, dass da ja nicht nur die Ameisen weg sind, sondern es ändert sich da ja ganz viel. Also Ameisen gehen ja mit vielen anderen Tieren auch Interaktionen ein, mit Pflanzen, mit Blattläusen. Und man hat da auch feststellen können, dass häufig die unterschiedlichen Tiere dann unterschiedlich auf diese klimatische Erwärmung reagieren. Und natürlich diese Interaktionen dann nicht mehr funktionieren. Also die Blattlaus, die es gewohnt ist, dass das Zuckerwasser von der Ameise entfernt wird, wird dann irgendwann einfach festkleben und vielleicht sogar verpilzen, weil sie damit gar nicht zurechtkommt, dass da jetzt plötzlich die Ameise nicht mehr ist, die sie normalerweise versorgt. Man hat eben auch feststellen können, jetzt in Australien hat man das simuliert, wenn es jetzt wärmer und heißer wird, wie dann die Ameisenpopulationen da sich verändern. Und da hat man gerade gesagt, für die im Nordosten vorkommenden, in den tropischen Regenwäldern, die Arten werden ein Problem bekommen, weil diese Gebiete werden zu Savannen werden. Da werden vielleicht andere Arten von profitieren. Hier bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir wenig Probleme mit invasiven Arten haben. Das sind Arten, die der Mensch ausgebreitet hat. Im Mittelmeergebiet ist es ein Riesenproblem. Wenn es jetzt hier wärmer wird, werden diese invasiven Ameisen wie die argentinische Ameise nach Norden wandern und die werden unseren eigenen Insekten sehr zusetzen. Also insofern kann man nicht so eine ganz einfache Antwort geben, aber es wird schwierig, sage ich mal.
So eine Brandkatastrophe wie derzeit in Australien, was hat die diesbezüglich für Auswirkungen?
Das kommt immer darauf an, wie stark die Feuer waren. Also es gibt manchmal nur leichte Feuer, die sozusagen kurz durchziehen, den Teil der Blätter oder dieser Gräser abfackeln. Aber das ist nicht so eine große Hitze, die da entsteht. Und die Tiere sind ja in den Nestern erstmal geschützt. Aber es gibt dann auch wieder sehr intensive Feuer. Und die beobachten wir leider jetzt sehr, wo also auch sogar die Samen von Pflanzen und eben auch die Ameisen im Boden einfach durch die starke Hitze sterben. Dann haben wir da natürlich erstmal gar keine Arten mehr. Aber selbst die, die das Feuer überleben, die Pflanzen sind zum größten Teil tot. Es gibt keine anderen Insekten mehr. Jetzt sind Ameisen zum größten Teil Räuber. Das heißt, Insektenräuber, die sammeln andere Insekten ein, die tot sind oder die sie selber töten und verfüttern die an ihre Larven. Wenn die alle tot sind, dann werden die Ameisen auch eingehen, weil sie schlichtweg verhungern.
Haben die Waldbrände letztes Jahr in Ostdeutschland auch Ameisen dezimiert?
Sicherlich. Durch so Brände ändert sich erstmal das Ökosystem extrem. Also es gibt nicht mehr so viel Biomasse, nicht mehr so viel Pflanzen. Damit gibt es ganz viel weniger Insekten. Wenn das nur lokal ist, dann kommen natürlich von außen die Arten langsam wieder rein. Also wir haben vor einigen Jahrzehnten gab es ein ganz schlimmes Feuer im Yellowstone-Gebiet in Nordamerika. Und da hat man auch erst gesagt Katastrophe und hat dann doch gesehen, dass die Natur sich relativ schnell das wiederholen kann, wenn um diese verbrannten Gebiete eben naturbelassene andere Gebiete sind, wo die Insekten oder auch andere Tiere noch vorkommen, dann können die auch wieder einwandern. Und man war erstaunt, wie schnell sich so ein Gebiet auch wieder erholen kann. Wenn aber solche Feuer immer und immer wieder auftreten und wenn, wie durch den Klimawandel jetzt erzeugt in Australien, die Feuer viel heißer und viel häufiger sind und viel weit verbreiteter, dann ist das natürlich sicherlich ein riesiges Problem für die Ökosysteme.
Aber insgesamt klingt es so, als könnten uns die Ameisen überleben.
Alle sicherlich nicht. Einige Arten, denke ich, würden uns ohne weiteres überleben können, ja.
Weltmacht auf 6 Beinen, das verborgene Leben der Ameisen. So heißt das Buch von Susanne Feuzig, Biologieprofessorin an der Uni Mainz. Und wir sprechen heute mit ihr über die Ameisen. Wie sind die denn zu ihrem Thema geworden, Frau Feuzig?
Ich habe mich schon früh für das Verhalten von Tieren interessiert und besonders wie Verhaltensweisen entstehen in der Evolution und welchen Vorteil bestimmte Verhaltensweisen, insbesondere soziale, komplexe Verhaltensweisen, für das Tier, das eben das Verhalten zeigt, hat. Und am Anfang habe ich mal ein bisschen noch während meines Studiums mit Mäusen und auch mit Vögeln gearbeitet. Aber während meiner Diplomarbeit habe ich dann irgendwie angefangen, mit den kleinen Ameisen, die in den Eicheln leben, zu arbeiten und habe festgestellt, dass die ganz komplexe Verhaltensweisen zeigen und dass man die auch wunderbar beobachten kann in ihren kleinen Nestern, aber auch im Feld. Und irgendwie bin ich da nie wieder von zurückgekommen. Dann bin ich während meiner Postdoc-Zeit zu den Sklavenhaltern gekommen und wurde noch mehr fasziniert. Und ja, irgendwie gab es kein Zurück.
Ja, Sie sind auch Fan, glaube ich, ne? Also wenn man Sie im Fernsehen sieht, da haben Sie manchmal auch so Ameisen-Schmuck an. Wie dürfen wir uns Ihre Wohnung fest vorstellen, wenn ich fragen darf?
Ach, glaube, die ist gar nicht so schlimm. Mein Büro ist schlimmer. Weil wenn mir Ameisen geschenkt werden, dann wandern die irgendwo ins Büro. Und ich halte bis jetzt mein Zuhause relativ ameisenfrei. Zum Gunsten meiner Familie, die vielleicht von dieser Faszination noch nicht ganz so viel abbekommen hat wie ich.
Aber wenn Sie in der Küche, vielleicht auch in der Ferienwohnung, eine Ameisenstraße entdecken, dann sind Sie nicht genervt, sondern entzückt.
Ich finde, man kann die sich auch immer mal anschauen, ja. Also was mich tatsächlich eher nervt, sind immer die Fragen, wenn jemand das mitbekommt, was ich mache, ist, oh ja, da habe ich mal die Frage, wie kann ich die Ameisen in der Küche umbringen oder auf der Terrasse? Und denke ich mir, also auf der Terrasse, warum muss man die denn umbringen? Kann man die nicht einfach beobachten oder einfach ignorieren, wenn es anders nicht geht? In der Küche wäre mein Tipp einfach, das Loch zumachen, wo die rauskommen und keine Nahrung rumliegen lassen, dann gehen die normalerweise von selber wieder. Aber das ist nun einfach auch nicht mein Spezialgebiet, Ameisen umbringen. Ich finde eher, man soll sich die Zeit nehmen, der mal zuzuschauen.
Deswegen sind Sie auch in Ihrem Labor in Mainz unbedingt erwünscht, die Ameisen. Wie richtet man das ein, damit es denen gut geht?
Das kommt ganz auf die Ameisenart an. Die Ameisen, die in der Eiche leben, wo wir also nur so 30, 40 Tiere haben, die können wir in so einer kleinen, durchsichtigen Box halten. Die ist vielleicht 10 mal 10 Zentimeter groß, 2 Zentimeter hoch. Und als Nistgelegenheit dient ein kleines, wir nennen das Einlegenest. Das ist so eine Art Plexiglas-Umrandung mit einer Glasplatte oben drauf, wo die Ameisen reinkriechen können. Da können wir eine Folie drauflegen, damit es für sie auch dunkel ist, weil das kennen sie natürlich von draußen. Wir können aber diese Folie dann auch entfernen und dann können wir eben in das Nest reingucken und sehen, was die Tiere machen. Größere Ameisenarten haben wir in größeren Boxen. Meistens haben die einen Gipsboden. Der Gipsboden hat den Vorteil, dass wir da Wasser drauf träufeln können und damit ist auch eine gewisse Feuchtigkeit gegeben. Man muss da aber immer sehr aufpassen, wenn man zu viel Wasser drauf macht, dann schimmelt es auch gern mal. Und dann versorgen wir die einmal oder zweimal die Woche mit einem Tropfen Honig und meistens kaufen wir uns Grillen oder Heimchen und frieren die ein und schneiden dann kleine Insektenstücke und geben denen als Nahrung. Wie gesagt, die meisten Ameisen sind ja Räuber.
Und dann sitzen Sie da den ganzen Tag davor? Nee, ne? Also die Ameisen machen ja nicht dauernd was Interessantes. Wie, oder filmt man das und vergleicht dann, oder wie funktioniert das?
Ja, wir können schon filmen. Also wir haben viele Filmkameras installiert, und wenn die Tiere eben markiert sind, die sind also entweder mit kleinen Farbpunkten markiert, oder man kann die auch mit so kleinen Metallbändchen versehen, damit wir eben individuell erkennen können, wer ist jetzt wer. Und mittlerweile haben auch einige Kollegen so kleine Computerchips entwickelt, wo man so automatisiert dann den Film auswerten kann. Man kann dann also auf dem Bildschirm sozusagen automatisch sehen, welche Ameise interagiert mit welcher Ameise und läuft wie, wann, wo rum, ist wann, wo aktiv. Und wir machen viel mit Filmen, gerade wenn wir seltene Verhaltensweisen beobachten wollen. Wenn wir häufige Verhaltensweisen haben, dann können wir einfach auch selber mal reinschauen und zum Beispiel ein Experiment durchführen, wenn wir jetzt wissen wollen, zum Beispiel, was uns interessiert, der Sklavenhalter manipuliert ja das Verhalten der Wirte, und ein Verhalten, was er macht, ist, dass er das Sekret der Duferdrüse nimmt und das auf Arbeiterinnen schmiert. Und das Interessante ist, dass dann diese Wirtsarbeiterinnen sich gegenseitig attackieren, was dem Sklavenhalter erlaubt, das Nest auszurauben, ohne dass er bös angegangen wird. Und solche Versuche können wir machen, indem wir die Duferdrüse von dem Sklavenhalter rauspräparieren, damit das Sekret auf eine Arbeiterin draufstreichen und diese Arbeiterin jetzt wieder in das Nest zurückgeben und dann beobachten, wie reagieren die Nestgenossen auf diese Ameise mit diesem abgewandelten Duft.
Sie haben das vorher so nonchalant gesagt, man kann eine Ameise auch mit einem Metallbändchen versehen. Wie denn?
Es gibt wirklich so ganz, ganz dünne Metalldrähte in verschiedenen Farben, also wirklich weniger, also 0,01 oder wie auch immer Millimeter, ja. Also ganz, ganz dünn. Und wir machen dann so ganz kleine Schlaufen, das kann man sich vielleicht vorstellen, eher wie so eine Art feines Garn, was sie zum Nähen haben, noch viel dünner als das, und machen eine Schlaufe, und unter dem Mikroskop, das Tier wird betäubt, unter CO2, dann ist es betäubt, und dann schieben wir den Hinterleib in diese Schlaufe rein und ziehen mit einer Pinzette die Schlaufe langsam zu und schneiden beide Enden ab, und dann ist das Tier für immer markiert und trägt für immer eine ganz dünne rote, blaue, grüne oder silberne Schleife am Hinterleib.
Und das interessiert erkennen, die anderen aber nicht?
Naja, manchmal schon. Das ist tatsächlich so, dass häufig, gerade wenn wir die mit den Händen angefasst haben, diese Schleifen ein bisschen riechen, und die Tiere sind ja sehr, sehr sensibel auf Gerüche. Das heißt, da wird schon häufig erstmal umgeputzt an diesem Metall, aber das Metall ist ja relativ inert, insofern nach einer Zeit gewöhnen sie sich daran, und diese Reaktion hört auf und wir können dann die Tiere beobachten.
Werden Sie viel gestochen oder gebissen oder von Ameisensäure geplagt?
Nicht alle Ameisen haben Ameisensäure. Das haben eigentlich nur die Formicinen, die Waldameisenartigen. Die haben den Stachel verloren und haben dafür Ameisensäure. Und die kleinen Temnothorax-Ameisen haben das gar nicht. Die haben einen Stachel, kommen aber durch unsere Haut nicht durch. Insofern nicht so das Problem. Treiberameisen, da hatte ich schon mal letztlich in Peru, da wollte ich eigentlich ein Nest in so einem Baumstumpf mir genauer angucken und hatte gar nicht die Treiber gesehen, die am Boden vorbeiliefen. Wir hatten Gummistiefel an. Insofern habe ich erstmal gar nicht gemerkt, dass mittlerweile meine ganzen Gummistiefel voller Dreierameisen waren, bis die dann plötzlich anfingen, also das ganze Knie und was weiß ich, wo zuzustechen. Und ich hatte ganze Batterien von Stichen, die immer einen Zentimeter Abstand, das schwoll auch an. Anscheinend habe ich ein bisschen allergisch reagiert, aber war nach 2-3 Tagen auch wieder weg.
Das heißt, Sie haben noch keine dieser Gewehrkugelameisen getroffen, das ist so ein toller
getroffen
Name.
Getroffen habe ich sie schon, die sind ganz toll. Also das sind Einzelforageure, die eben auch in Peru im Regenwald rumlaufen, ganz tolle Ameisen, relativ groß auch, so 2-3 Zentimeter groß. Ich habe mich aber nicht von ihnen stechen lassen, weil das hört sich, als was ich darüber gelesen habe, nicht so gut an.
Das tut wahnsinnig weh.
Ja.
Was ist für Sie gerade so die spannendste oder die aktuelle spannende Frage in Ihrer Forschung?
Es gibt viele spannende Fragen. Also einmal bei den Sklavenhaltern, den Wirten, sind wir jetzt dabei, weil wir die Genome entschlüsselt haben von Sklavenhalter und Wirt, dass wir uns jetzt verschiedene Gebiete anschauen wollen und feststellen wollen, diese Anpassungen, wo der Sklavenhalter immer besser wird in der Ausbeutung, zum Beispiel diese Duferdrüse, und die Wirte immer besser werden in der Abwehr, welche Gene da zugrunde liegen. Und das können wir jetzt machen, indem wir eben die Genome von den Ameisen aus verschiedenen Gebieten vergleichen. Eine andere Frage ist, Ameisenköniginnen können ja, habe ich gesagt, 30 Jahre alt werden. Und wie das möglich ist, dass die Arbeiterinnen nur wenige Wochen alt werden und welche Gene jetzt aktiv werden, damit man so alt werden kann. Da haben wir zum Beispiel einen Fall, dass eben Ameisen von einem Bandwurm parasitiert sind, Arbeiterinnen. Und diese Arbeiterinnen zeigen dann eine Überlebensrate, die genauso groß ist wie die der Königinnen, die bei der Art 20 Jahre alt werden können. Und wie jetzt ein Bandwurm es schafft, der in einer Ameise lebt, der sein Leben zu verlängern, um den Faktor 5 oder 10, Das finden wir im Moment sehr spannend, das herauszufinden.
Wohin geht die nächste Expedition?
Panama und dann in den Osten der USA, um die verschiedenen Sklavenhalter zu sammeln und dann noch nach Arizona dieses Jahr.
Gute Reise und vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, gern geschehen.
SWR 2 Tandem heute mit Susanne Feuzig. Ihr unbedingt lesenswertes Buch heißt Weltmacht auf 6 Beinen, das verborgene Leben der Ameisen. Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Martina Kögel.